Schönen guten Morgen oder Mittag, wie immer man das sieht. Mein Name ist Gerhard Wagner. Ich bin mit meiner lieben Frau Hertha da und wir bedanken uns für die Einladung. Wir wohnen in Werfen, sind Eltern von 4 erwachsenen Söhnen und Großeltern, stolze Großeltern von 4 Enkelkindern. Und wir genießen beide seit 2 Jahren ungefähr den Ruhestand. Den sogenannten Ruhestand. Der Wildi hat mich heute schon beleidigt, er hat gesagt, das ist ein Oldtimer-Treffen. Das ist so frech. Aber leider hat er recht. Die Hertha und ich haben vor ungefähr 45 Jahren begonnen, diese kostbare Bibliothek kennenzulernen. Ich sage immer bewusst Bibliothek, weil es ja eine Sammlung ist von 66 eigenständigen Büchern, die auf eine wunderbare Weise total stimmig sind in sich. Das ist viel mehr als Literatur. Und diesen nächsten Spruch, den sage ich vor jedem meiner Vorträge im Prinzip, und der ist ganz ernst. Wenn die Menschen nur wüssten, die Fragenden, die Verunsicherten, die Enttäuschten, die Ausgebrannten, die von Ehrgeiz geprügelten, die Wohlstandsbetäubten, die Sinnsuchenden, wenn die Menschen nur wüssten, wie nahe ihnen die ersehnten Antworten, Lösungen und Befreiungen sind, wenn sie nur wüssten. Und es ist ganz dramatisch und das Allertraurigste, dass diese Bibliothek Gottes so wenig gekannt ist und so vorurteilsbehaftet ist. Das ist wirklich schlimm. Zum Thema. Ostern ist das Überthema, kann man sagen. Und es hat ja, wenn es am Freitag einen Karfreitag gegeben hat, dann muss es ja irgendwann einmal einen sogenannten Ur-Karfreitag gegeben haben und den hat es gegeben vor 2000 Jahren. Dort ist auf einem Hügel von Jerusalem Jesus Christus gekreuzigt worden. Für viele Menschen klingt das wie so eine ferne Geschichte, an überhaupt nichts angeht. Okay, das war einmal. Aber ich möchte euch heute von einem Mann berichten, der an genau diesem Tag, dem Karfreitag, ganz unerwartet und ganz plötzlich in diese ganze Geschichte da hineingezogen worden ist. Der hätte 100-mal sagen können, was geht mit der Kreuzigung an. Er ist total betroffen worden von dem, plötzlich hineingezogen. Er ist auch förmlich gezwungen worden, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und genau diesen Effekt, ich sage einmal, das ist der Barabbas-Effekt, den möchte ich heute bei dir, entschuldige, ich sage ein anonymes Du jetzt zu dir, den möchte ich bei dir erreichen. Diesen Barabbas-Effekt, nämlich, dass du am Ende erkennst, dass die Kreuzigung, die vor knapp 2000 Jahren stattgefunden hat, dass die tatsächlich was mit dir ganz persönlich zu tun hat. Das ist mein Anliegen. Dieser Mann eben heißt Barabbas. Wir wissen relativ wenig über ihn. Die Bibel, also das Neue Testament, erwähnt ihn gerade einmal 11 Mal. Wenig eigentlich, gell? Was wir ganz sicher wissen, er hat sich den sogenannten Zeloten angeschlossen, die Zeloten. Wir müssen wissen, dass in dieser Zeit, zur Zeit des Neuen Testaments, Jerusalem und die ganze Gegend war ja besetzt. Rom hat das Sagen gehabt. Rom hatte die Macht. Und auch die Provinz Judäa war regiert von einem römischen Statthalter. Ganz ein berühmter Name, Pontius Pilatus. Ein Vertreter mit starker Hand, ein Vertreter des Kaisers Tiberius. Für die meisten Juden war das ein unerträglicher Zustand. Das eigene Land ist besetzt von diesen heidnischen Römer gefrasst, gell, so ungefähr haben die gedacht. Und das hat einen Nationalstolz verletzt und vieles andere hat es verletzt. Und eine Gruppe, die mit dieser Besatzung überhaupt nicht einverstanden war, aber sowas von gar nicht einverstanden war, waren eben diese Zeloten. Das war nichts anderes wie eine militante, antirömische Eiferer-Bewegung. Die haben Widerstand organisiert, haben auch das Volk immer wieder aufgewiegelt, versucht. Sie haben einfach geschaut, dass den Römern so schlecht wie möglich geht im Land, gell? Ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen, das war ihr Anliegen. Und dabei ist es immer wieder zu Aufständen gekommen, auch mit blutiger Gewalt. Und in diesem Umfeld finden wir unseren Barabbas. Wahrscheinlich war er für viele Juden so etwas wie ein Widerstandskämpfer. Hat vielleicht Fans gehabt. Ich lese jetzt einen Vers aus Markus Kapitel 15, Vers 7. Da heißt's: Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen einen Mord begangen hatte. Dieser Vers erklärt uns, was mit diesem Barabbas eines Tages passiert ist. So sehr er auch ein Eiferer war und wahrscheinlich war er schlau, ist nicht jetzt gleich den Römern so aufgefallen, hat sicherlich auch viel so im Geheimen da. Aber wir haben jetzt gerade gelesen, eines Tages ist er trotzdem gefangen genommen worden. Beim Aufstand, der offensichtlich recht turbulent war und heftig war, ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen und sogar in der Folge zu einem Mord. Und die Aufrührer sind verhaftet worden und mit ihnen eben auch dieser Barabbas. Und mehr hast du nicht mehr braucht aus der Sicht Roms, gell? Staatsfeinde dieses Kalibers, die haben überhaupt keine Chance gehabt. Mit denen hat man wirklich kurzen Prozess gemacht. Das Urteil ist von vornherein festgestanden, Tod durch Kreuzigung, keine Frage. Barabbas im Kerker, dieser gestandene, wahrscheinlich sehr robuste Mann im Kerker. Wissend, jetzt hat er nicht mehr lang. Das Urteil war klar. Wir wissen überhaupt nicht, was sie in der Zelle konkret abgespielt hat. Die Bibel beschreibt uns den zeitlichen Ablauf nicht im Detail. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich versuche daher, das Geschehen so nachzuempfinden, wie es sich aufgrund der Evangeliumsberichte wahrscheinlich zugetragen hat. Eins ist klar, Barabbas hat gewusst, was Kreuzigung heißt. Da braucht man nicht lang nachdenken. Die Römer haben diese Exekutionsmethode der Kreuzigung ja von den Karthagern übernommen, war sehr praktisch und sehr effizient. Weil ein Gekreuzigter war die Botschaft von Rom: Schaut's einmal, genauso ergeht es einem, der sich mit Rom anlegt. Und das war, glaube ich, eine sehr eindringliche Botschaft. Und es war jedes Mal ein unvergessliches Schauspiel für die ganze Stadt Jerusalem, wie dieser Hingerichtete stundenlang, qualvoll und bei vollem Bewusstsein mit dem Tod gerungen hat. Im Endeffekt war es dann ein Erstickungstod und es war dieser Kampf zwischen dem Aufrichten und dann wieder dem Absacken. Das war ein entsetzlicher Kampf, gell? Wenn sich der Tod nicht mehr in beruhigender Entfernung befindet, wie es ja aus unserer Sicht zumindest meistens, wenn man jung ist sowieso, dann ist der weit weg und überhaupt kein Thema. Aber wenn es nicht mehr so ist, dass der unbedingt so weit weg ist, dann weiß ich nicht, wie es einem da geht. Barabbas hat diese Erfahrung gemacht, nur wenige Stunden bis zur Vollstreckung. Es ist bekannt, dass Menschen in den letzten Stunden, wissend, dass sie jetzt bald sterben werden, dass sie da oft ein gewisses Gottesbewusstsein kriegen. Nicht selten werden sie sogar von Angst und Reue überwältigt. Das ist jetzt nicht Standard, aber man hört das gar nicht selten. Es gibt einen berühmten oder relativ bekannten Spruch aus dem Zweiten Weltkrieg, der da lautet: Im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Der Spruch geht auf Beobachtungen zurück, natürlich, gell? Klar, wenn man in so einer Not ist und in so einer Bedrängnis und in so einer Todesgefahr, dann wird oft im Menschen was ausgelöst, das einem irgendwie dieses Gottesbewusstsein gibt. Das ist ganz interessanter Effekt. Ja, was wird dem Barabbas da so durch den Kopf gegangen sein in dieser Zelle? Ich kann mir vorstellen, Erinnerungen, viele Fragen, Zweifel, vielleicht sogar Verzweiflung, Selbstvorwürfe, Ängste, was immer er da gehabt hat. Die grausliche Mischung halt wahrscheinlich, die ihm keinen Schlaf gegönnt hat. Diese grausliche Mischung von allem Möglichen im Kopf. Vielleicht hat er sich gedacht, wenn ich nur mal von neu anfangen könnte, wenn ich nur mal von vorne anfangen könnte. Vielleicht hat er sich gedacht, wie kurz das jetzt alles, soll das jetzt alles gewesen sein? Wie auch immer, gell? Aus der Kerkerperspektive war das alles relativ sinnlos, was er da jetzt gemacht hat, gell? Und dann kommt die Morgendämmerung. Nach einer wahrscheinlich schlaflosen Nacht, konnte man sehr gut vorstellen. Und dann die Stunde der Hinrichtung. Im Gefängnis wird es total still. Das typische Rasseln mit den schweren Schlüsseln. Und diese immer näher kommenden Schritte. Jetzt ist es soweit. Vielleicht sind nur die letzten Gedanken durch seinen Kopf gegangen. Nur keine Schwäche zeigen. Haltung bewahren. Gell? Vor diesem Römergesindel. Dann geht die Zellentür auf. Und dann diese Nachricht, die Botschaft. Barabbas, du bist frei. Ein anderer stirbt an deiner Stelle. Völlig unvermittelt, ganz plötzlich. Mit dieser Botschaft fangst du einmal was an. Trami? Ist dieser übler Scherz? Wenn es sowas gegeben hat wie Entlassungspapiere, dann ist da drauf gestanden, begnadigt. Er ist wirklich frei. Ganz plötzlich und überraschend, er ist frei. Ohne weitere Erklärung. Schau, dass du dahin bist. So ungefähr, gell? Da ist irgendwer, er hat es ja gehört, der an seiner Stelle stirbt. Aber mehr hat er nicht gewusst. Und ich kann mir vorstellen, er war schon sehr interessiert. Wer ist das? Was ist da los? Wer ist das? Jerusalem, die Stadt, war in dieser Zeit gerade zum Bersten voll mit Pilgern, weil an diesem verlängerten Wochenende das jährliche Passafest stattgefunden hat. Ein Riesenfest, das größte jüdische Fest. Und speziell an diesem Freitag ist eine Riesenmenschenmenge hinaus gepilgert oder gewandert zur sogenannten Schädelstätte. Das ist Golgatha auf Hebräisch. Das ist genau der Platz, wo die Römer ihre Hinrichtungen durchgeführt haben. Die ganze Stadt ist in Bewegung. So viele waren wahrscheinlich überhaupt noch nie da draußen. Und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass der Barabbas sich auch gedacht hat, ich schaue da raus. Ich gehe nach Golgatha. Vielleicht unbewusst auf der Suche nach dem, der für seine Freilassung verantwortlich ist. Und die Worte, ein anderer stirbt an deiner Stelle, die sind ihm sicher nicht so schnell aus dem Kopf gegangen. Irgendwann ist er dort auf Golgatha. Der erste Eindruck wahrscheinlich, na Wahnsinn, wie viel Leute da sind, gell? Was da los ist. Dann werden drei Kreuze aufgerichtet, dann Hammerschläge, Brutalität, gell? Und ich kann mir vorstellen, jeder Schlag ist diesem Mann durch Mark und Bein gegangen. Und dann, wie ruhig dieser Mann in der Mitte ist. Und dann noch die Worte, die dieser Mann da spricht. Er traut seinen Ohren nicht. Der Mann in der Mitte sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also da hat der Barabbas schon ziemlich starke Dinge erlebt. Wie gelähmt ist er wahrscheinlich da gestanden. Und eins ist ihm bewusst, das Ganze hätte ja eigentlich an mir gegolten. Ich hätte ja da jetzt eigentlich hingerichtet werden müssen. Und interessanterweise, gerade auf diesen Mann in der Mitte, der so außergewöhnlich agiert, gerade auf den schießt sie die ganze Volksmenge ein. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Sie spotten unglaublich frech. Es ist nicht zu fassen. Er sieht, wie die Schriftgelehrten und die sogenannten Würdenträger die Würde völlig von sich schmeißen und sich so höhnisch vor ihm verbeugen und sagen, wenn du der König bist, der König Israels, dann steige doch herab vom Kreuz und wir werden an dich glauben. Barabbas hält es nicht länger aus und fragt dann irgendwen, wer ist der Mann? Wer ist es? Und dann hört er, das ist doch genau der, den der Pilatus freilassen wollte. Der Pilatus wollte diesen Mann unbedingt freilassen, weil er nichts Böses oder nichts Schlechtes, nichts Verurteilungswürdiges an ihm gefunden hat, keine Schuld an ihm gefunden hat. Aber das ganze Volk hat immer wieder geschrien, gib uns Barabbas und kreuzige Jesus. Hat er das erste Mal verstanden? Jetzt hat er es überhaupt alles verstanden. Das war diese fehlende Information. Ja, das ist diese Passa-Amnestie. Die hat stattgefunden. Jedes Jahr zum Passafest hat sich das Volk sozusagen von Pilatus einen Mann, der verurteilt war, wünschen dürfen, dass er freigeht. Und Pilatus war in dem Jahr in tiefster Verlegenheit. Warum? Weil die Schriftgelehrten und die hohen Priester und diese Obersten, die haben ihm sozusagen einen Mann untergejubelt. Jesus. Die haben den verurteilen lassen aus reiner Eifersucht, ohne wahren Grund, reiner Eifersucht, Neid. Jesus, der einer praktisch die Pfründe weggenommen hätte, gell? Und das kann man nachlesen, besonders im Johannesevangelium. Dieser Pilatus, der ist hin und her gerissen. Der sagt, das kann nicht sein. Ich kann diesen Jesus, den kann ich nicht einfach zur Kreuzigung freigeben. Der ist völlig unschuldig. Und das ist, und seine Frau hat einen Traumkopf, die kommt zu ihm und sagt, tu dem Mann ja nichts an. Rühr Jesus nicht an. Ich habe einen Traum gehabt und da ist mir ganz klar gesagt worden, er ist ein Gerechter. Und wir wissen alle, dass Jesus ein Gerechter ist und dass er nie was Schlechtes da hat. Jetzt war der Mann so hin und her gerissen. Gell? Soll ich nicht? Die einen brüllen, gib uns Barabbas, kreuzige Jesus, kreuzige ihn, die ganze Pöbel. Und wir kennen die berühmten Worte, mit denen sie der Pilatus aus der Affäre ziehen wollte, wo er gesagt hat, ich wasche meine Hände in Unschuld. Da habt's ihn. Wir lesen das Ganze in Matthäus 27, die Verse 15 bis 26. Das ist praktisch das, was dem Barabbas gefällt hat. Die große Frage, spannende Geschichte, ergreifende Geschichte, aber die große Frage, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Ich behaupte, dass es total was mit uns zu tun hat. Ich behaupte, dass es ganz direkte Parallelen gibt zwischen der Situation des Barabbas und unserer Situation. Ich möchte auf 5 Punkte eingehen, die ich als Gemeinsamkeit sehe, die wir mit dem Barabbas haben, die auch du mit Barabbas hast. Die erste Gemeinsamkeit ist sowas von einfach. Das ist sein Name. Barabbas ist ein Wort, das besteht aus 2 Teilen, aus Bar und Abbas. Bar ist der Sohn und Abba ist der Vater. Der heißt praktisch Sohn des Vaters. Nur nebenbei, Bat Abba wäre die Tochter des Vaters. Und wo ist da die Gemeinsamkeit? Ja, klar, auch wir, jeder von uns, ist Sohn oder Tochter unserer Väter. Jeder. Das kann sagen, nein, ich bin da nicht dabei. Von Generation zu Generation ist es immer wieder das Gleiche. Jeder ist Teil einer Generationenfolge von uns. Wir sind so wie unsere Väter und unsere Väter wie unsere Vorväter. Es ist immer das Gleiche. Jetzt nur ein interessantes Detail, das ist überhaupt nicht so jetzt entscheidend, aber es ist interessant und das kannst du auch zu Hause noch recherchieren, weil das ja erstaunlich ist. Und das ist ein Faktum, das den Rassismus sowas von ins Absurde rückt. Nämlich, alle Menschen auf dieser Welt, alle, hundertmal unterstrichen, alle Menschen, egal ob schwarz, weiß, grün, rot, violett, wurscht, alle Menschen sind zu 99,9% gleich. 99,9% unserer menschlichen Erbinformationen sind identisch. Nur etwa 0,1% der DNA sind für diese sichtbaren Unterschiede verantwortlich, wie wir ausschauen, welcher Geschlecht wir haben, welche Krankheiten wir kriegen, wie risikobereit wir sind und so weiter. Nur 0,1. Wir sind alle, der Spruch stimmt wirklich, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle gleich. Das war jetzt eigentlich nur nebenbei zu dem Thema Generationen von Generationen. Die zweite Gemeinsamkeit, also die erste war der Name. Zweite Gemeinsamkeit, die kommt sozusagen aus der ersten außer, oder die erste geht in die zweite über. Die zweite Gemeinsamkeit ist, wir sind wie Barabbas Rebellen. Und ich möchte auch sagen, dass ich keinen von uns beleidigen will. Ich will niemanden beleidigen. Und trotzdem möchte ich Dinge beim Namen nennen. Wir sind Rebellen. Der Barabbas war in Auflehnung gegen die Autorität Roms. Wir, ich sage einmal der Mensch allgemein, wir sind in Rebellion und Auflehnung gegen die Autorität Gottes. Wir haben ein rebellisches Wesen, was Gott betrifft. Weil wir Barabbas sind, also Söhne unserer Väter, wird das von Generation zu Generation weitergetragen. Es ist ja erstaunlich, die nächste Generation, meine lieben Enkelkinder, so lieb. Aber man muss einer nicht beibringen, wir können eigentlich lieben oder wir können eigentlich egoistisch sein. Geh, Opa, sag mir mal bitte, wie man streitet oder wie man dieses oder jenes, das muss mir einer alles nicht beibringen. Die haben das voll drauf. Die kennen das. Interessanterweise. Und im Großen ist es nicht anders. Es ist im Großen nicht anders. Streben nach Macht. Schau dir die Welt an, gerade in unseren Tagen. Streben nach Macht und Geld. Das ist so ein Antrieb in dieser Menschheit. Ausbeutung, Krieg, Terror, Rassismus, Gräueltaten und so weiter. Das prägt unsere Geschichte. Und wir wissen, die Geschichte lehrt, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt. Es ist immer das Gleiche. Aber arg ist nur, wenn wir in der Bibel lesen, in dieser vorurteilsbehafteten Bibliothek, wenn wir da lesen, das Herz des Menschen ist böse. Ach, was so ein Kass. Das ist unattraktiv. Das ist uncool. Das wollen wir nicht. Der Mensch will sowas nicht hören. Das ist alt. Das stimmt alles nicht und so weiter. Dann ist das moralisierend. Das ist brüskierend. Vergiss das. Wenn wir das so lesen, das mögen wir nicht. Aber wenn zum Beispiel so ein cooler, und ich finde wirklich ein cooler, leider schon verstorbener Liedermacher Georg Danzer das so ausdrückt, dann ist es auf einmal irgendwie schon cool. Ah, das ist schon cool, gell? Und ich möchte euch nur ein Lied, beziehungsweise ein paar Strophen von dem Lied, nicht vorsingen, sondern vorlesen. Traurig aber wahr, vom Georg Danzer, das hat er 1980 geschrieben. Ich weiß, die Jungen sagt das gar nichts mehr, Georg Danzer, aber vergiss es einfach. Frag einfach deinen Opa. Traurig aber war, dass der Mensch ein Gräzen ist. Hinterlistig, feig und mies, dass der beste Freund die linkt, dass es, wo man hinriecht, stinkt. Dass der Starke in Schwachen schluckt und die Faust die Hand zerdruckt. Traurig aber war, dass die Ungerechtigkeit täglich mehr zum Himmel schreit, dass auch so nicht weitergeht, aber wir, das wissen wir nicht, dass sie die einen Morgen vertrauen und die anderen Hungers sterben, dass die Grausamkeit regiert und das immer schlimmer wird, dass die Welt im Dreck erstickt und dass das nur an uns liegt. Traurig aber wahr. Aber jetzt, exzellenter Beobachter, dieser Georg Danzer, dass der Mensch gern gut sein möchte, hilfreich, edel und gerecht, dass in ihm ein Engel steckt und er nur den Teufel wickt, dass er ein Gewissen hat, das er nie das Falsche rot, dass er aber drüber lacht und erst recht das Falsche macht. Und jetzt kommt was Autobiografisches. Und dass ich, sagt der Georg Danzer, und dass ich tief in mir drin selber so ein Arschloch bin. Traurig, aber wahr. Wenn man das liest, dann sagt man, ja genau, hat er wirklich recht. Gell? Wenn man das liest, das Herz des Menschen ist besser moralisierend. Und das ist cool. Gell? Und das ist fatal. Das ist ernst. Wir müssen das ernst nehmen. Wenn man realistisch sein wollen, gell? Wenn wir den Menschen so sehen wollen und auch wenn wir uns so sehen wollen, wie wir wirklich sind. Ein Vers noch aus der Bibel, Römer 3,10. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. So schaut es nämlich wirklich aus. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Von Gottes Furcht wissen sie nichts. Ich weiß schon, du denkst jetzt, ja, aber das kann man nicht so pauschal sagen. Ja, das ist in Bezug auf Gott ist das gemeint, gell? Da ist keiner, der von sich aus gut ist. Keiner. Die dritte Gemeinsamkeit, jetzt haben wir gehabt, die erste Gemeinsamkeit, den Namen. Das zweite war Rebellion, wir sind Rebellen. Und das dritte, es wird immer ernster, Schuld. Barabbas hat sich schuldig gemacht vor Rom. Wir haben uns schuldig gemacht vor Gott. In geistlich-moralischer Hinsicht. Jeder Mensch häuft sich im Laufe seines Lebens Schuld auf. Ist eine Realität. Und ich hoffe, dass man nicht wieder erlernt vom Georg Danzer brauchen, dass man das akzeptieren können. Wir tun uns unendlich schwer, das zu akzeptieren, dass wir vor Gott schuldig sind. Ich doch nicht. Ich bin doch wenigstens ein bisschen besser wie der oder die. Gell? Wir sind so. Aber die Frage ist, mit wem vergleichen wir uns? Vergleichen wir uns mit dem Nachbarn oder vergleichen wir uns mit Gott? Von dem wir leider viel zu wenig Ahnung haben. Von dem wir leider immer falsch denken. Man kann gar nicht groß genug über die Herrlichkeit Gottes denken. Das geht gar nicht. Das heißt, unser Problem ist, dass wir Gott zu klein sehen und uns viel zu groß sehen. Die Relation stimmt nicht. Und es ist doch so, dass wir nicht im Traum dran denken, unser Leben zu einem Leben zu machen, in dem zum Ausdruck kommt, dass wir Gott lieben. Das ist aber das höchste Gebot, das erste Gebot. Fuhr, du sollst nicht Ehe brechen, komm. Du sollst Gott lieben. Und schon da sehen wir an dem Beispiel, wir rasseln alle durch. Keiner hat eine Chance. Wir sind schuldig vor Gott. Und wenn das so bleibt, dann gilt, was in Hebräer 10, Vers 31 steht. Einer der ernstesten Verse überhaupt, die ich kenne. Da heißt es, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das unterschätzen wir total, gell? Mit der Chronik seiner Vergangenheit kann kein Mensch vor Gott bestehen. Alles wird aufgedeckt. Alles kommt ans Licht. Die Heimlichkeiten in seinem Leben, von denen kein Mensch weiß. Die Worte, mit denen er wehtat, verleumdete, tötete. Alles ist aufgezeichnet. Ein Psychogramm seiner Eifersucht, seines Stolzes, seines Hasses, seines Neides und seiner Gier. Das ist seine Vergangenheit, so wie nur Gott sie kennt. Und keiner seiner Mitmenschen, vor denen er erfolgreich Theater gespielt hat. Das ist eine Seite aus der Perspektive Gottes. Die vierte Gemeinsamkeit. Jetzt haben wir gehabt, Name, Rebellion, Schuld. Vierte Gemeinsamkeit ist die Konsequenzen. Barabbas hat die Folgen seiner Handlungen tragen müssen. Schuldspruch. Okay. Er sitzt in der Todeszelle. Und ganz hinten, glaube ich, wird jeder Verurteilte in einer gewissen Weise verstehen, dass das, was einem jetzt widerfährt, gerecht ist. Denkt, dass das schon so ist. Außer man ist unschuldig. Man kommt ins Gefängnis und ist unschuldig. Bei mir war es, und bei der Hertha ähnlich, bei mir war es als 18-Jähriger, boah, das ist ja ewig her, gell, Felix? Felix und ich waren in unserer ganzen Kindheit von der Sandkiste weg bis in die Jugend immer beieinander, Tag und Nacht. Nur nebenbei. Aber da haben wir uns dann, auch der Felix auch in dieser Zeit, haben wir uns dann eben die Bibel geöffnet, haben wir uns bekehren dürfen zu Gott hin. Und da habe ich es erst einmal verstanden, wenn ich so bleibe, wie ich bin, dann sitze ich ganz klar in der Todeszelle. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass die Tür aufgeht und ich werde abgeführt zur Hinrichtung. Jetzt alles bildlich gesprochen, bitte. Zwei Bibelstellen dazu, zu dem Thema Konsequenzen. Wir müssen unsere Konsequenzen tragen, weil wir schuldig geworden sind. Erste Stelle, ganz ernst, Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und zweite Stelle, Hebräer 9, 27. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Steht in dieser Bibliothek. Die fünfte und letzte Gemeinsamkeit, die ich da noch aufzählen möchte, die ist wahrscheinlich, die klingt harmlos, aber die ist wahrscheinlich die schrecklichste. Die Gemeinsamkeit mit dem Barabbas. Barabbas war rechtmäßig verurteilt, wie wir gehört haben. Die Hinrichtung war nur mehr eine Frage der Zeit. Und er selbst, und das ist die fünfte Gemeinsamkeit, er selbst war chancen- und machtlos, etwas an dieser Lage zu ändern. Er hätte die besten Freunde haben können, er hätte Beziehungen haben können, was auch immer. Er hätte solche Muckis haben können, es hätte ihm nichts geholfen. Es war beschlossen und es war klar, er wird verurteilt. Er hat gerechterweise Tod und Gericht verdient und wer könnte dagegen etwas sagen? Und so ist es bei uns auch. Wir können unsere Lage vor Gott nicht ändern. Du kannst 100.000 scheinheilige Purzelbäume machen. Du wirst wegen dem nicht besser. Du wirst nicht besser. Du kannst Kirchen bauen lassen. Du kannst selber Kirchen bauen. Du kannst da, was du willst. Du wirst diese Lage nicht ändern. Du bist und bleibst schuldig vor Gott. Das ist deshalb, weil, wie soll man sagen, die Herrlichkeit Gottes so unendlich anders ist, als wir uns es vorstellen, und die Heiligkeit Gottes. Das ist wie wenn ein Staubkorn sich ganz lustig auf dem Weg zur Sonne macht. Und irgendwie passt das schon alles. Und dann kommt es immer näher zur Sonne. Und dann... Das ist ein Staubkorn gegen die Sonne. So meinen wir oft, können wir zu Gott kommen. Wir haben keine Chance. Keine Chance. Und das ist da zugegebenermaßen ist das ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Bitte wir. Und ich habe das eben, wie 18 Jahre alt, habe ich das erkannt. Und dann habe ich eins verstehen dürfen. Bis heute bin ich dankbar. Gell, Felix, wenn wir das gecheckt haben. Der Schlüssel für das Ganze ist, es gibt ein wunderbares Wort, es klingt zwar schier, aber es ist der Inhalt, ist Stellvertretung. Stellvertretung. Barabbas geht frei, weil ein anderer an seine Stelle getreten ist. Das ist im Prinzip einfach. Wenn es nur so einfach wäre für jeden von uns. Gell? Beim Barabbas war es natürlich irdisch, da war alles irdisch, alles aufs Diesseits bezogen. Er war durch die römischen Gesetze schuldig und hat sie vor Rom verantworten müssen. Und bei uns ist es nicht diesseits bezogen, sondern jenseits bezogen. Ein anderer Barabbas, ein anderer Sohn des Vaters, der tritt an meine Stelle. Und das ist der Richtige. Gell? Wir haben es gehört beim Kreuz. Vater, vergib ihnen. Dieser Sohn hat sie kreuzigen lassen an meiner Stelle. Er hat sie kreuzigen lassen an meiner Stelle. Und es ist der einzige Mensch auf dieser Erde, der nicht in diese Generationenfolge hineinpasst. Warum? Es heißt ganz oft, er war ohne Sünde. Er war gerecht. Hat keine Sünde da und in ihm war nichts, was Sünde auslösen hätte können. Er war gerecht. Der einzige. Oh, das ist aber der Richtige, oder? Dass wir den gefunden haben. Und wir lesen diese ganze Begebenheit mit dem Barabbas, die ist ja schon irgendwie sonderbar. Gell? Die lesen wir in einem Buch, in einer Bibliothek, die den Anspruch erhebt, göttlich inspiriert zu sein. Und ich bin der Meinung und behaupte, Gott will mit dieser Geschichte, Gott will mit diesem Barabbas, mit diesem Mann, dir was sagen. Nicht nur was sagen, sondern was ausrichten. Er will, dass du durch diese Begebenheit verstehst, dass du durch den Barabbas verstehst, in welcher Lage du bist und was er getan hat, um dich aus dieser Lage zu befreien. Das bin ich überzeugt davon, das ist der Grund, warum wir diese Geschichte überhaupt in der Bibel haben. Und ich lese jetzt diesen noch vor da. Aber das ist jetzt so die Quintessenz von dieser Geschichte. Die Barabbas-Geschichte ist eine beeindruckende Illustration der einzigartigen christlichen Erlösungslehre. Wisst ihr, diese Stellvertretungslehre, die findest du nirgendwo anders. Dass Gott selber Mensch wird, damit er überhaupt an meine Stelle treten kann und für mich sein Leben lässt. Und wie ich das zum ersten Mal verstanden habe, war ich total überwältigt von diesem göttlichen Plan, der, was ja da dahinter liegt. Es ist ein Plan mit unfassbarer Liebe, die Gott dadurch zum Ausdruck gebracht hat. Und das ist jetzt zusammenfassend, wenn du alles vergisst von heute, den Satz oder diese Passage merke dir bitte. Weil der Mensch sich jede Chance verwirkt hat, seine fatale Lage zu ändern und nur das gerechte Gericht zu erwarten hat, ergreift Gott selbst die Initiative, wird Mensch, kommt in der Person Jesu auf die Erde, führt 30 Jahre lang ein vollkommenes Leben und ist bereit, am Ende seines Lebens am Kreuz meine Schuld auf sich zu nehmen. Was soll man dazu noch sagen? Wer kann sich so etwas ausdenken, steht bei mir da. Wer kann sich sowas ausdenken? Was ist das für Erlösung? Jemand hat diese Erlösung durch das Kreuz sogar einmal mit einem Blitzableiter verglichen. Das ist gar kein schlechtes Bild. Okay? Ein gewaltiger Sturm. Und da ein Haus und der Blitz kracht ein und weiter. Und es gibt nur einen Grund, warum diese Menschen in dem Haus geschützt und bewahrt bleiben. Weil der Blitz ständig in diesen Ableiter reinfährt. Gell? Und so habe ich es einmal verstanden auch mit Jesus. Er hat es getroffen, damit ich bewahrt bleibe. Ostern bedeutet, Jesus lebt. Weil wir reden jetzt über Ostern, aber bis jetzt haben wir eigentlich immer nur über den Karfreitag geredet. Vom Kreuz. Und wir wissen, Ostern ist ja ein Komplettpaket. Der Herr ist, also Jesus ist gestorben am Kreuz und was war dann? Natürlich ist Ostern auch die Botschaft vom leeren Grab. Das ist ganz wichtig. Für mich war das ja eigentlich die Ja, ich kann wirklich sagen, die Entdeckung meines Lebens, also die größte Entdeckung meines Lebens, dass die Kreuzigung Jesu nicht das traurige Ende war, weder Zufall war, sondern dass es wirklich Anfang war und eine Besiegelung von dem Ganzen. Was hätte die Stellvertretung, der stellvertretende Tod Jesu für mich bedeutet, wenn er im Grab geblieben war? Aber er ist ihm nicht im Grab geblieben und er lebt. Die Besiegelung dieses Triumphes ist durch die Auferstehung am dritten Tag geschehen. Das ist gewaltig. Wir sind am Ende, fast. Wir müssen uns nur Folgendes überlegen. Wir wissen nicht, was aus dem Barabbas geworden ist. Die Bibel lässt es offen. Hat der das überhaupt verstanden, dass da noch eine zweite Dimension dahinter war von dieser Erlösung durch Jesus? Gell? Aus dem irdischen Gefängnis ist er befreit worden und von der irdischen Schuld. Aber hat er es verstanden? Wir wissen es nicht. Gell? Und wir brauchen es auch gar nicht wissen. Viel wichtiger ist die Frage, weißt du das? Hast du jemals verstanden, was das Kreuz bedeutet? Nämlich für dich persönlich, für dich Barabbas, gell? Oder Batabbas. Hast du jemals den tieferen Sinn der Stellvertretung des Kreuzes Todes verstanden? Das ist die entscheidende Frage. Es gibt keinen anderen Ort als das Kreuz, wo wir unsere ganze Schuld vor Gott loswerden können, wo wir frei werden können. Es gibt nur diesen einen Platz. Der Barabbas hat sich eigentlich überhaupt nicht entscheiden können. Mit dem ist das alles passiert. Zack, 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 zack. Der Kerkermeister kommt, du bist frei. Und er hat nichts beitragen. Er hat keine Entscheidung treffen müssen. Aber was die Befreiung unserer Schuld vor Gott betrifft, da geht gar nichts automatisch. Da muss jeder von uns eine persönliche Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, ein klares Ja für Jesus. Ja, danke, dass du das für mich da hast. Ohne dem geht's nicht. Da kann dein Freund, deine Freundin, deine Mama, dein Kind 100-mal das wollen. Du musst dich selber entscheiden. Und die Frage ist, bist du bereit dazu? Das ist die Frage. Jetzt sind wir wirklich am Ende und doch wieder nicht ganz, weil zum Abschluss, als Schlusspunkt, darf ich jetzt noch ein Video vorspielen. Es ist ein Lied, die sogenannte Barabbas-Ballade. Die habe ich vor einigen Jahren geschrieben. Es ist Mundart und sie endet mit einem sehr ernsten oder ernst gemeinten persönlichen Appell an dich. Und jetzt bedanke ich mich nur für eure Aufmerksamkeit.
In der Zelle ist ganz still und es riecht schon nach dem Tod. Er kauert in der Ecken. Voller Hass und voller Not, voller Not. Da springt er plötzlich auf, wie ein ganzer wilder Stier, schlägt die Faust gegen die Wand und sinkt dann auf die Knie, auf die Knie. Sein Leben war so kurz und er will jetzt noch nicht sterben. Es hat doch so gut angefangen und jetzt liegt alles in Scherben. Alles in Scherben. Er muss so viel denken am Tag und in der Nacht. Was hat denn jetzt das Kämpfen und das Blätten wirklich gebracht? Barabbas, du musst sterben, der Richterspruch ist gefallen, du musst schuldig und verdammt für dein Verbrechen zahlen. Barabbas, Barabbas, du musst sterben.
Barabbas, du musst sterben, der Richterspruch ist gefallen, du musst schuldig und verdammt für dein Verbrechen zahlen. Barabbas, Barabbas, du musst sterben.
Langsam wird ihm bewusst, das ist hier seine letzte Stund. Da hört er schon den Wärter, er duckt sie wie ein Hund. Wie ein Hund. Sein Herz fängt an zum Rasen, er ist schon ganz verzogt. Da hört er wie der Wärter ganz laut und deutlich so.
Barabbas, du bist frei, ein anderer stirbt für dich, auf Golgatha am Kreis, dort heimsen jetzt grad wie. Barabbas, Barabbas, du bist frei. Barabbas, du bist frei, ein anderer stirbt für dich, auf Golgatha am Kreis, dort heimsen jetzt grad wie. Barabbas, Barabbas, du bist frei.
Er fragt sie, wer das ist, wer stirbt an seiner Stöhe, das will er sofort wissen, drum lauft er gleich und schnell, gleich und schnell. Endlich kommt er zu dem Hügel, wo drei Kreuze aufgericht sind, und hört,
wer in der Mitte, der hat nie was Schlechtes da. Barabbas, du musst glauben, ein anderer stirbt für dich, auf Golgatha am Kreis, schau ganz genau dorthin. Barabbas, Barabbas, du musst glauben. Barabbas, du musst glauben, ein anderer stirbt für dich, auf Golgatha am Kreis, schau ganz genau dorthin. Barabbas, Barabbas, du musst glauben.
Was für seine Sünden und war er noch so schlecht, zahlt Jesus mit seinem Blut, er ist heilig und gerecht. Jetzt muss er sich entscheiden, das weiß er ganz gewiss, ob Jesus sein Erlöser und sein Befreier ist. Was der Barabbas erfahren hat, ist gut für unser Heil. Bekenn Jesus die Sünden, damit er die befreit.